Liebe Geschwister, liebe Freunde, guten Abend. Wir kommen zur zweiten Folge unseres Bibelstudiums über das Buch Hiob. Wir haben letztes Mal das ganze Kapitel 1 studiert und kommen heute zu Kapitel 2. Aber ich möchte nochmals ab Kapitel 1, Vers 20 lesen. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand. Und schor sein Haupt, und er fiel zur Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben, und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht, und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Dieser Schluss von Kapitel 1 ist ein gewaltiger Triumph. Wir haben gesehen in Kapitel 1, wie Hiob aus höchster Höhe in die Tiefe gestürzt wurde. Und das alles, weil der Satan behauptete, sein Glaube sei eigentlich nur etwas Äußerliches. Und gar nicht wirklich von Herzen. Und Gott hat das zugelassen, erlaubt, dass Hiob von Satan durch vier Prüfungen angetastet wurde, beziehungsweise sein Besitz angetastet wurde, um zu beweisen, dass das nicht wahr ist. Natürlich wusste Gott ganz genau, wo Hiob stand. Und der Teufel kennt die Menschen nicht durch und durch. Nur Gott allein kennt die Gedanken aller Menschen. Und darum bewundert das auch David im Psalm 139, dass Gott alles weiß und alles durchschaut, was in uns ist. Und diese vollkommene Kenntnis hat nur Gott. Und trotzdem hat Gott das erlaubt, dass Hiob auf diese Weise getestet wurde. Und warum? Damit sichtbar werden sollte für die ganze Engelwelt, aber auch für die Menschheit, denen später das Buch Hiob weltweit zukommen sollte, dass es Menschen gibt, die sich bekehren, umkehren aus ihrem sündigen Zustand und sich völlig Gott hingeben, und zwar auf richtige Art, auf echte Art, wie das bei Hiob der Fall war. Und nun wurde also der Satan in seiner Beurteilung von Hiob vollkommen widerlegt, und zwar durch die Tatsachen, wie sie geschehen sind. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Es ist ein Unterschied, ob etwas theoretisch so und so wäre und wenn etwas wirklich so geschieht. Wenn wir denken an die Prüfung von Abraham, in 1. Mose 22. Gott hat Abraham getestet in seinem Glauben, ob er wirklich bereit wäre, alles herzugeben, sogar das Liebste, was er hatte. Und das war der verheißene Sohn. Und 1. Mose 22 zeigt, dass das wirklich so war bei Abraham. Also dieses Leiden, dass Abraham hindurchgehen musste in 1. Mose 22, war ein Leiden zur Verherrlichung Gottes. Und dann lesen wir in 1. Mose 22, Vers 12, als Gott vom Himmel her Abraham ruft, als er bereit war, seinen Sohn herzugeben. Abraham sagt, hier bin ich, auf Gottes Ruf, Abraham, Abraham. Und dann lesen wir, und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Wieso steht hier, denn nun weiß ich? Gott wusste alles von Ewigkeit her. Aber hier ist es geschehen und es gibt Wissen, Kenntnis, bei Gott von Dingen, die einmal erst in der Zukunft geschehen werden, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn das Ereignis dann wirklich geschehen ist. Und dieses Wissen heißt nicht nur einfach, ich habe die Information, sondern Yada im Hebräischen hat viele Bedeutungen. Aber unter anderem ist es ein Wissen aus echter Erfahrung, aus dem echten Geschehen heraus. Und das war eben erst möglich, als Abraham bereit war, seinen Sohn zu geben. Und das beantwortet eine ganz große Frage. Warum hat eigentlich Gott den Sündenfall zugelassen? Warum hat er so viel Elend in dieser Menschheitsgeschichte zugelassen? Er wusste ja alles im Voraus, wie es kommen würde. Und er hätte das ja verhindern können. Er hätte ja diese Welt gar nicht erschaffen müssen. Er hätte auch eine ganz andere Welt erschaffen können. Aber warum hat Gott das alles zugelassen? Nun, eine Antwort ist diese. Wenn Gott eine ganz andere Welt geschaffen hätte, wo auch nie ein Sündenfall hätte stattfinden können, dann hätten die gläubigen Menschen in der Ewigkeit theoretisch wissen können, dass Gott ein so wunderbarer Gott ist, der, wenn es nötig wäre, sogar bereit wäre, das Höchste zu geben, nämlich seinen einzigen Sohn, den ewigen Sohn. Das wäre theoretisches Wissen gewesen. Und hat Jesus Christus als Erlöser gegeben. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Das wurde Realität, dass Gott den Sohn gegeben hat, das Höchste gegeben hat. Und in alle Ewigkeit wird das als Inhalt der Anbetung stehen bleiben, dass Gott nicht nur theoretisch bereit gewesen wäre, sondern er hat es wirklich getan. Und das macht es so groß, so kostbar, so unendlich kostbar. Und das wäre alles nicht möglich gewesen, dass man in Gottes Herz hätte so hineinschauen können, wenn das nicht so geschehen wäre. Gott hat mit dem Bösen überhaupt nichts zu tun. Aber durch das Böse hindurch konnte er sich in einer Art und Weise offenbaren, sodass wir sagen können, wir wissen, wie wunderbar Gott ist, wie wunderbar Gottes Liebe ist. Und so sagte Gott bei Abraham, nun weiß ich, und zwar, indem es wirklich geschehen ist, ich habe es durch Erfahrung wahrgenommen. Das heißt, nun weiß ich. Und hier bei Hiob, wir alle wissen nun, ja, das gibt es wirklich, dass Menschen einen so echten Glauben haben, dass sie bereit sind, Gott noch die Ehre zu geben, nachdem solche Schläge über sie gekommen sind. Und so ist also Kapitel 1 ein gewaltiger Triumph. Und Hiob drückt mit dem Zerreißen seines Gewandes, mit dem Scheren seines Hauptes, seine unendliche Trauer und seine Zerbrochenheit aus, aber er geht weiter. Er fällt auf die Erde und betet an. Also er gibt Gott noch die Ehre nach diesen schrecklichen Schlägen. Und er wusste nicht, warum. Denn er wusste nichts von dem, was im Himmel besprochen worden war, gibt er Gott die Ehre. Und das, indem er überzeugt war, dass Gott mit dem Bösen nichts zu tun hat. Auch wenn das Böse ihn so betraf. Und das ist ein wichtiger Grundsatz. In 1. Johannes 1, Vers 5 beschreibt der Apostel diese ganz zentrale Botschaft über das Wesen Gottes. Und zwar so, 1. Johannes 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also, das wird dann auch ausgedrückt hier in Hiob 1, Vers 22. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Wenn er irgendwie den Gedanken gehabt hätte, dass irgendwie etwas Böses oder etwas, was mit dem Bösen ein bisschen verbunden wäre, bei Gott vorhanden wäre, dann hätte er Gott eben Böses, Ungereimtes zugeschrieben. Und das hat er nicht gemacht. Aber er betet an. Und zwar in einem völlig zerbrochenen Zustand. Das ist interessant, weil zeitlich gesehen in der biblischen Geschichte ist das das erste Mal, dass wir dieses hebräische Wort Hishtachaveh vorfinden. Anbeten. In der Reihenfolge der biblischen Bücher finden wir es zum ersten Mal in 1. Mose 22. Aber wir haben ja letztes Mal schon davon gesprochen, dass die Hiobsgeschichte stattgefunden hat, offensichtlich noch in der Zeit vor Abraham. Und in der Geschichte Abrahams, in 1. Mose 22, dort sagt Abraham, dass er also den Auftrag hatte, seinen Sohn herzugeben, hingeht ins Land Moria, um dort Gott anzubeten. Und da haben wir zum ersten Mal, das ist 1. Mose 22, Vers 5, wo Abraham sagt, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten. Hishtachaveh, wieder dieses Wort. Und wenn man ein Thema in der Bibel gründlich studieren will, dann muss man schauen, wo überall in der Bibel kommt dieses Thema vor. Und ganz wichtig ist, am Anfang, da finden wir wichtige Grundsätze zu einem Thema. Da, wo das zum ersten Mal vorkommt. Und jetzt, wenn wir also nehmen 1. Mose 22, das erste Mal in der biblischen Bücherreihenfolge, und Hiob 1, das erste Mal in der zeitlichen Abfolge der Heilsgeschichte, stellen wir fest, Anbetung hat in diesen beiden Fällen nichts zu tun mit einer Hochstimmung. Soll in beiden Fällen haben wir einen Mann, der vollkommen am Boden ist. Nun ist es aber so, dass viele heute denken, Anbetung hätte etwas zu tun mit aufgepeitschten Gefühlen, mit einer Art High-Stimmung. Und wir sehen in der Bibel gar nichts. High-Stimmung ist nicht etwas Wesentliches, was irgendwie zur Anbetung gehören würde. Und abgesehen von dem Problem High-Gefühle, aber auch einfach glückliche Gefühle, das macht es noch nicht aus, sondern Anbetung ist das, wenn Menschen sich ganz klein machen vor Gott, wie Hiob, der zur Erde fällt und damit ausdrückt, ich bin so klein und Gott ist so erhaben und groß und er weiß, was er tut. Und es hat in seinem Handeln auch nicht die Spur von Finsternis oder von Bösem drin. Und wir sehen weiter in Vers 21, Hiob sagt, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Und jetzt schlagen wir auf im Buch Prediger. Das Buch Prediger von Salomo hat viele Rückbezüge auf das Buch, oder verschiedenste Rückbezüge auf das Buch Hiob. In Prediger 5, Vers 15 erkennen wir, dass Salomo das Buch Hiob natürlich kannte. Denn das war ja schon im Kanon der biblischen Bücher. Mose hat die fünf Bücher Mose, das Buch Hiob und Psalm 90 Israel übergeben. Und danach hat der Prophet Samuel, nachdem Josua das nächste Buch hinzufügen durfte, bestätigt durch den Gesetzgeber Mose, nach dem Buch Josua hat Samuel das Buch Richter und Ruth hinzugefügt. Nun, Salomo kannte auch das Buch Hiob. Prediger 5, Vers 14. Wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, der Mensch, wird er nackt wieder hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davontragen, das er in seine Hand mitnehmen könnte. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz so, wie er gekommen ist, so wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er sich in den Wind müht? Und so weiter. Und auch der Apostel Paulus nimmt auf diese Stelle offensichtlich Bezug in 1. Timotheus 6, wenn wir das auch noch aufschlagen, und zwar in Vers 7, nachdem er den Grundsatz aufstellt, die Gottseligkeit, also das Erfülltsein in Gott, mit Genügsamkeit, aber ist ein großer Gewinn. Da sagt er, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. So sehen wir, wie Altes Testament untereinander und das Alte mit dem Neuen Testament eng verbunden und verknüpft ist. Und dann haben wir letztes Mal noch gesehen, wie Hiob anbetet. Er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und ich habe letztes Mal hingewiesen, aber ich möchte das wiederholen. Das Wort preisen ist das Wort Berech. Das heißt preisen, segnen. Und das ist ganz wichtig, dass man das sieht. Der Teufel hat Gott gegenüber im Himmel behauptet, dass wenn Hiob mit Plagen geschlagen werden würde, dann würde er sich von Gott lossagen, Kapitel 1, Vers 5, und sich in ihrem Herzen von Gott, was sage ich, in Vers 11, aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Und wörtlich steht hier, ob er nicht dich ins Angesicht segnen würde. Und zwar segnen im Sinn von Shalom sagen, zum Beispiel. Einen Segensgruß, um zu sagen, und jetzt möchte ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Also genau dieses Wort segnen. Und was ich vorhin anführen wollte, Vers 5, da war es so, dass Hiob sich immer die Frage gestellt hat, ob seine Kinder sich an ihren Geburtstagen versündigen, dass die Party zu weit geht, als echte natürliche Freude. Und er hatte Angst, dass sie sich in ihrem Herzen von Gott lossagen, aber auch das heißt wörtlich, in ihrem Herzen Gott segnen, als Abschied, Lebewohl gewissermaßen sagen. Und nun hat Hiob tatsächlich dieses Wort Berech benutzt, aber nicht um Gott den Abschied kundzutun, sondern um Gott anzubeten. Also ein wunderbares Wortspiel, das eben Berech, preisen, segnen und eben sich verabschieden bedeuten kann. Ein gewaltiger Triumph Gottes. Und so können wir sagen, all diese Leiden, diese vier Prüfungen von Kapitel 1 waren Leiden zur Verherrlichung Gottes. Da lernen wir einen wichtigen Grundsatz. Natürlich gibt es Leiden als Strafe Gottes für Sünde, für direkte Sünde des Menschen. Aber es gibt Leiden zur Verherrlichung Gottes. Und das ist ein solches Beispiel. Gott wurde durch die Realität, wie das geschehen ist, so überaus verherrlicht. Und Hiob wusste nichts davon. Aber wir dürfen es wissen. Und wenn wir aufschlagen, Jakobus 5, da wird im Neuen Testament direkt auf das Buch Hiob Bezug genommen. Und zwar auf Kapitel 1 und auf Kapitel 42. Jakobus 5, des Zusammenhangs wegen lese ich schon Vers 10. Nehmt Brüder, zum des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Also all die Propheten, die für ihren Dienst viel leiden mussten, wie Jesaja, der getötet und in einem Baum zersägt worden ist, wie Jeremia und wie all die Propheten. Und dann sagt der Vers 11, siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das Ausharren Hiobs, das ist Kapitel 1, wo er vollkommen Gott verherrlicht hat und in all dem auch gar nicht gesündigt hat. Wir werden sehen, in Kapitel 2, da kommen gewisse dunkle Wolken hinein. Aber davon soll später die Rede sein. Und in Kapitel 42, nachdem das Leiden von Hiob vorbei ist, da wird Hiob wiederhergestellt, und zwar so, dass Gott ihm alles doppelt zurückgibt. Und dort lesen wir in Hiob 42, Vers 12, und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Das Ende. Dieses Schlüsselwort ist hier aufgenommen in Jakobus. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört, Kapitel 1. Und das Ende des Herrn. Das ist dieses Ende, bei dem Gott dann Hiob alles zurückgegeben hat. Und wo deutlich wurde, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Denn er kam in seiner Erziehung von Hiob zu einem wunderbaren Ziel, wie wir später noch sehen werden. Und nun gehen wir weiter zu Kapitel 2. Jetzt gehen wir wieder hinauf in den Himmel, so wie das schon der Fall war in Kapitel 1, Vers 4. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor den Herrn zu stellen. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit. Obwohl du mich gegen ihn gereizt hast oder herausgefordert hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Hier wird ganz klar gesagt, es gab keinen Grund, dass Hiob auf diese Art hätte leiden müssen. Es gab keinen Anlass in seinem Leben. Es war wirklich Leiden allein zur Ehre Gottes. Und Gott sagt es hier, ohne Ursache zu verschlingen. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut um Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Und der Herr sprach zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand. Nur verschone sein Leben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Wir sind wieder im Himmel. Und zwar wissen wir aus Offenbarung 11, Vers 19, ich wiederhole vom letzten Mal, dass es im Himmel einen Tempel Gottes gibt. Den originalen Tempel im Himmel. Und dort im Allerheiligsten, dort befindet sich die Bundeslade, der Thron Gottes. Gott thront über den Cherubim. Und in dem Abbild des Salomonischen Tempels und des zweiten Tempels in Jerusalem auf Erden, da haben wir dort einen Raum von 20 mal 20 Ellen. Das sind 10,50 Meter auf 10,50 Meter. Aber das Original ist natürlich etwas ganz anderes. Der Hebräerbrief sagt, dass der Tempel auf Erden nur ein Schattenbild ist. Wir wissen gewissermaßen wie zweidimensional im Kontrast zu dreidimensional. Nur ein Schatten von dem, was im Himmel ist. Und dieser Thronsaal Gottes, des Allerheiligsten, wird zum Beispiel in Offenbarung 4 und 5 beschrieben. Und dort sehen wir, dass Hunderte von Millionen Engeln in einem äußeren Kreis da um den Thron Gottes herum sind. Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende. Das sind Hunderte von Millionen. Und diese Engel werden alle genannt Söhne Gottes, wie wir letztes Mal gesehen haben. Es wurde als Frage gestellt, warum werden Engel Söhne Gottes genannt? Können Menschen auch Söhne Gottes genannt werden? Und da möchte ich auf diese Frage jetzt eingehen, die letztes Mal online hineingekommen ist. Und zwar schlagen wir auf Römer 8. Da wird von den Erlösten heute, in der Zeit der Gnade, gesagt in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und weiter, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also hier nennt der Apostel Paulus die Erlösten in der heutigen Zeit Söhne Gottes. Und das bringt er in Verbindung mit der Tatsache, dass sie den Geist Gottes haben. Also das ist das, was geschehen ist ab Pfingsten, wo jeder wahre Gläubige mit dem Heiligen Geist versiegelt wird. Und dieser Geist wird genannt der Geist der Sohnschaft. Und jetzt wichtig, im Griechischen steht hier für Sohnschaft Hyotesia. Wörtlich Hyo, Sohn, Thesia, Sohnesstellung. Oder Versetzung in die Stellung eines Sohnes. Und dieses Wort ist das normale Wort im Altgriechischen für Adoption. Darum ist es in der französischen Übersetzung, im Englischen üblich, dass man hier mit Adoption, Adoption übersetzt. Und was drückt das aus? Wir waren ursprünglich keine Söhne Gottes. Aber durch die Bekehrung und Wiedergeburt wurden wir von Gott adoptiert. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn die Engel Söhne Gottes genannt werden. Ich habe letztes Mal schon erklärt, dass jeder Engel direkt von Gott erschaffen worden ist. Und Engel sind nicht entstanden über Generationen hinweg wie der Mensch, sondern jeder Engel war direkt eine Schöpfung Gottes ohne durch das Mittel der Abstammung. Und darum werden sie Söhne Gottes genannt. Aber Söhne Gottes bei den Menschen hier in Römer 8 ist natürlich etwas ganz anderes und etwas viel Tieferes. Denn wir lesen in Römer 8, Vers 15, dieser Geist der Sohnschaft bewirkt, dass wir rufen können, Abba, Vater. Und Abba, das ist nicht das gleiche wie Avinu, wie im jüdischen Gebetsbuch, da findet man den Ausdruck Avinu Shebashamayim. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Also auch das Unser Vater in Matthäus 6 ist eigentlich ein Gebet, das ganz im jüdischen Rahmen hineinpasst. Aber nie findet man in einem jüdischen Gebetsbuch, dass Gott Abba genannt wird. Und hier haben wir diesen Ausdruck Abba. Und das entspricht der zärtlichen Anrede. Also im Deutschen wäre das Papa. Und das darf man im Judentum nicht, Denn diese Nähe zu Gott gibt es nicht. Und darum finden wir auch im Alten Testament nie diesen Begriff Abba. Und die Engel kennen diese Nähe zu Gott auch nicht. Diese Nähe ist absolut etwas Einzigartiges, was die Erlösten, die zur Gemeinde gehören, heute haben dürfen. Aber wir haben gesehen, sie werden nicht nur Söhne Gottes genannt, sondern auch Kinder Gottes. Römer 8, Vers 16. Und dazu müssen wir noch aufschlagen, Johannes 1, Vers 12. Und dort erklärt der Apostel Johannes einen ganz wichtigen Grundsatz. Er sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Im Johannesevangelium wird ausführlich erklärt, was die Wiedergeburt ist. Und das bedeutet, dass ein Mensch ewiges Leben bekommt als sein Leben. Und so ist er aus Gott geboren, indem er das Leben Gottes, das Leben des Sohnes Gottes bekommt. Der Herr Jesus sagt ja in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das ewige Leben in Person. Und bei der Bekehrung wird das einem Menschen, bei der echten Bekehrung wird das einem Menschen von Gott her gegeben. Er wird wiedergeboren und damit wird er ein Kind Gottes. Und jetzt sehen wir, Söhne Gottes, Kinder Gottes, das sind zwei Seiten der Medaille. Söhne Gottes spricht ganz besonders von der Adoption. Aber diese Adoption ist so speziell, dass, obwohl wir adoptiert sind, wir trotzdem das Leben aus Gott bekommen haben. Ich glaube, wenn ein Kind adoptiert wird, das ist etwas Wunderbares. Es wird aufgenommen in eine Familie und es wird ein vollwertiges Kind in der Familie. Aber natürlich hat es nicht das Leben der Adoptiveltern. Das können wir nicht geben. Aber Gottes Adoption ist so perfekt, dass er sein Leben geben konnte, eben das ewige Leben, und Menschen in Sohnesstellung aufnehmen konnte. Also etwas ganz anderes als das, was die Engel haben. Es ist grandios, was die Engel haben. Aber was wir haben, ist noch grandioser. Und nun schauen wir uns das weiter an. Kapitel 2, Vers 1. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor den Herrn zu stellen. Und es geht wieder ganz gleich wie beim ersten Mal in Kapitel 1. Gott stellt die Frage, woher kommst du? Und der Satan muss zugeben, er war aktiv auf der ganzen Erde. Aber wie wir schon letztes Mal gesehen haben, er ist nicht allgegenwärtig und darum, er ist immer daran, sich zu bewegen. Er kann aber nicht überall gleichzeitig sein, das kann nur Gott. Gott ist allgegenwärtig und er ist ewig. Und diese Ehre gibt er keinem anderen. Dazu können wir aufschlagen, Jesaja 42, Vers 11. Da sagt Gott, dass er der Herr ist und dass er diese Ehre nie mit jemand anderem teilen wird. Und zwar müssen wir daran denken, dass für Herr mit Großbuchstaben im hebräischen Text steht Yahweh, der Ewige. Und lesen wir Jesaja 42, Vers 8. Ich bin Yahweh. Das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Yahweh Dieser Name bedeutet der ewig Seiende, der Unwandelbare, der, der das Sein in sich selber hat und der damit eben auch die Quelle von allem, aller Existenz, von allem Leben ist. Und dieser Name drückt auch aus, dass Gott eben nicht der Zeit unterworfen ist. Er ist der allgegenwärtige Ich Bin. Und so ist Gott überall gleichzeitig, er muss nicht von einem Ort zum anderen gehen. Aber diese Ehre, eben Jahwe zu sein, das gibt er keinem anderen. Und darum, die Engel sind an Raum und Zeit gebunden, wir Menschen sind an Raum und Zeit gebunden und das wird auch in aller Ewigkeit so sein. Wir werden nie Gott werden oder göttlich werden. Und darum ist es auch so, dass Gott allein die Zukunft kennt. Und gerade in Jesaja 42, Vers 8 sagt er, er hat verkündigt, was kommt, und er wird auch weiter verkündigen. Er ist der Einzige, der alles perfekt weiß, was in der Zukunft liegt, weil er eben Raum und Zeit, dem Ablauf der Zeit nicht unterworfen ist. Ein Tag ist bei ihm wie 1000 Jahre und umgekehrt 1000 Jahre wie ein Tag. Und so wissen auch die Engel die Zukunft nicht. Aber jetzt sehen wir etwas ganz Wichtiges. Die Engelwelt in Kapitel 1 erfuhr in der Gegenwart Gottes, dass Hiob ins Unglück fallen wird. Jetzt kann man sich vorstellen, hätte der Satan damals irgendeinen Wahrsager eine Inspiration gegeben, im Traum zum Beispiel, und er hätte dann verkündigen können, Hiob, dieser große Mann Hiob, wird in nächster Zeit in tiefes Unglück fallen. Dann hätten die abergläubischen Menschen gedacht, oh, der Wahrsager, der weiß die Zukunft. Denn es ist genau so eingetroffen. Aber das war nicht, weil der Teufel die Zukunft wusste, sondern weil Gott das in der Engelwelt bekannt gegeben hatte. Und so wusste der Satan tatsächlich mehr als die Menschen und selbst Hiob. Aber was wir auch sehen, Satan kann Hiob nicht richtig beurteilen. Er meint zwar, durch seine lange Erfahrung, und er hat Hiob gekannt von Geburt an, er meinte, durch seine Erfahrung würde er wirklich wissen, wie Hiob ist. Und er hat ihn falsch beurteilt. Nur der Herr hat ihn richtig beurteilen können. Und darum sagt Satan wieder, das gilt mir gar nicht, wenn der Herr selber sagt, seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde. Vers 3. Nein, das ist nur so, solange er eben das Leben noch besitzt. Und zwar eben unversehrt besitzt, ohne Schaden. Aber würde er mal richtig drankommen mit Krankheit, dann würde er sich lossagen. Und Gott erlaubt nochmals. Es wurde die Frage gestellt, wie ist das möglich, dass der Satan Zugang hat in die Gegenwart Gottes? Nun, das müssen wir uns so erklären. Satans Weg ist ein Weg, den man als Abgang in Raten bezeichnen könnte. Ganz im Anfang, 1. Johannes 3 sagt, der Teufel sündigt von Anfang an. Da wollte dieser Engelfürst sein wie Gott und da hat Gott ihn auf die Erde gestürzt. So steht das in Jesaja 14, Vers 12. Es gab einen Sturz des Satans auf die Erde. Aber das sollte nicht das Letzte sein. Denn die Bibel sagt voraus, dass der Satan gerade vor Beginn der großen Drangsalszeit von 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi, dass er dann definitiv aus dem Himmel hinausgeworfen werden wird auf die Erde und kann dann nicht mehr zurückkehren, um die Gläubigen im Himmel anzuklagen. Das bedeutet also, dieser Sturz auf die Erde hat klar gemacht, er ist der gefallene Engelfürst. Jetzt der Satan, der Teufel. Aber er hat immer noch Zugang in den Himmel. Warum? Weil der Himmel der die Heimat der Engel ist. Die Menschen, lesen wir in den Psalmen, haben die Erde bekommen als ihren Wohnort. Aber die Engel, die wohnen im Himmel, sind dort zu Hause. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Satan definitiv hinausgeworfen wird. Und bis dahin tut er das, was er bei Hiob getan hat. Und damit beantworte ich wieder eine Frage, die eingegangen ist. Kann man das, was mit Hiob geschehen ist, auch irgendwie auf uns übertragen? Jawohl, sehr direkt. Denn dieses Beispiel zeigt, was auch mit uns ständig geschieht. Und wir haben diese Stelle letztes Mal gelesen in Offenbarung 12, wo es heißt, dass der Teufel der Verkläger der Brüder ist, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagt. Also das heißt, der Teufel geht ständig in die Gegenwart Gottes und klagt die Gläubigen an. Ob berechtigt oder unberechtigt. In Sacharja 3 haben wir ein berechtigtes Beispiel. Der Prophet Sacharja sieht im Traum den Hohenpriester Jeschua in schmutzigen Kleidern und er repräsentiert das Volk Israel damals, zur Zeit von Sacharja, um 520 vor Christus. Ein elender Zustand. Und dann sieht er im Traum, wie der Satan Jeschua, also das heißt das Volk Israel, repräsentiert in dem hohen Priester Jeschua, anklagt vor Gott. Aber dort ist ein Advokat. Er wird genannt der Engel des Herrn. Das ist diese geheimnisvolle Person im Alten Testament, die Gott ist und trotzdem von Gott gesandt ist. Es ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes, der dort als Advokat für Jeschua, den hohen Priester, für Israel damals eintrat. Und das Gleiche gilt eben bis zum heutigen Tag. Wenn wir aufschlagen, 1. Johannes 2, dort wird gesagt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter oder Advokaten bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und so weiter. Also es geht mir jetzt eben darum zu zeigen, wir haben einen Advokaten beim Vater, der für uns eintritt und die Sache für uns gut spricht. Da, wo die Anklage unberechtigt ist, werden wir verteidigt, so wie Gott hier Hiob verteidigt. Und da, wo sie berechtigt ist, da tritt der Herr Jesus ein und sagt, aber ich bin für diese Sünde gestorben. Ich bin die Sühnung für die Sünden. Und der Herr Jesus wird an uns wirken und uns zur Buße führen, dass wir nach 1. Johannes 1, Vers 9, also gerade ein bisschen vorher im Text, unsere Sünden bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und so können wir vor Gericht siegen. Und das ist genau der Punkt in Offenbarung 12, wo es heißt, dass der Ankläger Tag und Nacht verklagt und dann heißt es, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes willen. Der Herr Jesus hat die Grundlage geschaffen, dass keiner rechtmäßig von Satan verurteilt und eben angeklagt werden kann, sodass eine göttliche Verurteilung folgen müsste. Aber wunderbar ist es natürlich wie im Fall von Hiob, wo Gott klar sagen kann, die Anklage ist unberechtigt. Und jetzt müssen wir noch etwas Besonderes da drin sehen, indem es hier heißt in Hiob 2, Vers 3 zum zweiten Mal, denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde. Eine unglaubliche Aussage. Das war der frömmste Mann, den es damals gab auf Erden. Der Mann, der am tiefsten in der Gemeinschaft mit Gott gelebt hatte. Etwas Ähnliches finden wir in 4. Mose 12. Dort wurde Mose angeklagt. Und zwar von Verwandten, von seiner Schwester und von seinem Bruder Aaron. Und die Anklage war unberechtigt. Aber sie dachten, sie könnten Mose beurteilen. Aber sie haben ihn falsch beurteilt. Genauso wie der Satan, den Hiob. Und da sagt 4. Mose 12, Vers 3, der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Absolut. Nummer eins. Mose und da Hiob. Und nun etwas ganz Wichtiges. Hiob lebte vor Abraham, vor dem Volk Israel. Damit das Volk Israel auch nie erwähnt im Buch Hiob. Und auch die Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob werden nie erwähnt. Warum? Weil er eben vorher lebte und seine Abstammung war eine ganz andere Abstammung. Und jetzt muss man sich vorstellen, von Mose, dem Gesetzgeber Israels, wird gesagt, unvergleichlich dieser Mann auf Erden. Und von Hiob, einem Nicht-Israeliten, unvergleichlich. Und wer hat Israel das Buch Hiob gegeben? Es war Mose. Mose, der Israel aus Ägypten führen musste zum Sinai, wo Gott dieses Volk als sein Volk angenommen hat. 2. Mose 19. Und mit diesem Volk einen Bund geschlossen hat, einzigartig. Wo Israel erklärt wurde als das Volk Gottes auf Erden. Und da war eine Gefahr drin, dass man als Israelit das Empfinden hätte aufkommen lassen können. Und es ist auch geschehen. Wir sind besser als die Goyim, als die aus den Heidenvölkern. Wir sind Gott nah. Wir wissen, wie wir Gott dienen müssen. In Heiligkeit und Gerechtigkeit. Aber die Goyim, die wissen nichts. Und da hatte Mose das Buch Hiob gegeben, um zu zeigen, es hängt nicht an der Abstammung. Ein Mann wie Hiob, einzigartig. Und Gott selber gibt ihm dieses Zeugnis, Satan gegenüber, seinesgleichen, ist kein Mann auf der Erde. Nun, Satan glaubt das nicht. Sogar wenn Gott das sagt. Er ist so rebellisch. Und er meint, diese Gottesfurcht bei Hiob, das sei etwas, das mit Profitdenken zu tun hat. Dann geht es mir eben besser. Nun, jemand stellt die Frage aus dem Publikum, was heißt Hiob fürchtet Gott? Dazu noch, was heißt es praktisch im Leben Gott zu fürchten? Ist Furcht und Angst gleichzusetzen? Was Gottes Furcht ist, sieht man sehr deutlich eben in Kapitel 1, Vers 20 bis 22. Hiob ist sich bewusst, wie klein er ist. Er fällt auf die Erde und er ist sich bewusst, wie wunderbar und herrlich Gott ist. Aber seine Anbetung, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, das drückt nicht Angst vor Gott aus. Gottes Furcht ist nicht Angst vor Gott, sondern es ist ein tiefes Überzeugtsein von der Herrlichkeit, Majestät, Größe und Souveränität Gottes. Im Bewusstsein, dass Gott, auch wenn man es nicht versteht, auch wenn man die Weltgeschichte nicht versteht, nichts zu tun hat mit dem Bösen. Das ist wahre Gottesfurcht. Und praktisch heißt das eben, dass wir, wie Hiob, Gott die Ehre geben, auch in Erfahrungen unseres Lebens, wo wir nicht verstehen, warum der Herr mit uns solche Wege gegangen ist. Dieser Satz, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, ist der Satz, den wir unserem ältesten Sohn auf den Grabstein schreiben ließen. Und zwar hieß er Nathan. Das heißt, er hat gegeben. Und haben wir auf Hebräisch auf den Stein geschrieben, aber mit unseren Buchstaben, damit die Leute, die vorbeigehen, das auch lesen können. Adonai Nathan. Der Herr hat gegeben. Vadonai lakach. Und der Herr hat genommen. Yehishem Adonai mevorach. Möge der Name des Herrn sei gepriesen. Und ich habe letztes Mal gesagt, das reimt sich ja. Adonai natan, Adonai Vadonai lakach. Yehishem Adonai mevorach. Das ist allerdings in der modernen hebräischen Aussprache, die ich jetzt benutzt habe, so im Alt-Althebräisch, da hat man aber nicht gesagt Mevorach, sodass es auf Lakach passen würde, sondern man hat gesagt Lakach und Mevorach. Dann reimt es sich nicht in der gleichen Weise. Aber es hat einen Rhythmus drin, es ist Poesie, es ist ein Gedicht zur Ehre Gottes. Nun gehen wir weiter. Es wurde gefragt, gibt es einen gewissen Freiraum für Satan und auch für die Menschen, um zu handeln, wie sie wollen? Und da kann man eben aufgrund von Hiob 1 und 2 klar erkennen, ja, Gott gibt der Engelwelt, auch der gefallenen Engelwelt, wie hier, einen Freiraum, aber mit ganz klar gesetzten Grenzen. Und das gilt natürlich auch für die Menschen. Und wie können wir das belegen? Nun, ich verweise einfach auf Sacharja, und zwar auf eines der 8 Nachtgesichter des Propheten. Sacharja 6, 1 bis 8. Da sieht er Wagen mit verschiedenfarbigen Pferden. Und diese 4 Wagen stellen die 4 Weltreiche dar. Nach Daniel, Babylonien, Medo-Persien, Griechenland und Alexander dem Großen und dann das Römische Reich. Und in dieser Vision sieht also der Prophet diese Wagen mit Pferden und die gehen da durch die Welt, aber da gibt es Berge. Und diese Berge sind ein Hindernis für diese Wagen und die können nicht einfach machen, was sie wollen. In Kapitel 6, Vers 1 heißt es, und die Berge waren Berge von Kupfererz. Da sind also ganz klare Hindernisse, Berge da, und diese Wagen müssen um diese Berge herum gehen, weil sie nicht über die Berge einfach so hinwegfahren können. Und das symbolisiert, dass Gott auch den Menschen, den Regierungen dieser Welt, setzt da ganz klare Hindernisse und sie können nur im Rahmen der offenen Landschaft gewissermaßen können sie agieren. Gott steht über allem und es gibt die Verantwortung, die Willensverantwortung der Engel, es gibt die Willensverantwortung der Menschen, aber Gott steht darüber. Man kann das vergleichen wie mit einem Bewässerungssystem, diese Bewässerungskanäle, die können reguliert werden mit Schranken. Und so wie der Bauer eben einen Bewässerungskanal öffnet, den anderen schließt, so gibt Gott hier freien Lauf und hier stoppt er. Und darin sehen wir die Souveränität Gottes. Und noch mehr, wir sehen, dass Gott mit all seinen Plänen zum Ziel kommt, trotz der Willensfreiheit in der Engelwelt und der Willensfreiheit der Menschen. Das ist Gottes erhabene Größe in der Führung der Geschichte. Und nun haben wir also gesehen, der Teufel bekennt wieder, dass er durch die ganze Welt hindurchgeht. Er kommt vom Durchstreifen der Erde, Vers 2. Und da wurde gefragt, ist das nicht auch etwas Lügenhaftes, was zum Wesen Satans gehört? Er sagt nichts von dem, was er Böses getan hat, sondern er sagt einfach, er ist durch die Welt gegangen. Nun ist es aber so, Gott stellt die Frage, woher kommst du? Und die Antwort war in dem Sinn korrekt. Ich komme von der Erde her. bin ins Jenseits zurückgekommen und das war in dem Sinn die Antwort auf die Frage. Aber was natürlich richtig ist, er sagt nicht, ich habe das und das und das und das Böse getan. Davon spricht er nicht, sondern spricht nur einfach von der Tatsache, was das Minimum ist als Antwort auf die Frage, woher kommst du? Und nun, wir sind mit einem Gedanken noch nicht zu Ende gekommen. Ich habe gesagt, der Satan macht aber einen Abgang in Raten. Er wurde auf die Erde gestürzt, ganz am Anfang, um zu zeigen, er ist der Gefallene. Aber Engel wohnen immer noch im Himmel und das wird sein bis für die gefallenen Engel, bis Beginn der großen Drangsal, Offenbarung 12, der Satan und alle seine Engel, die gefallenen Engel, die Dämonen, werden aus dem Himmel auf die Erde geworfen, definitiv. Sie können nicht mehr zurück. Also sie dürfen nicht mehr nach Hause. Der Himmel ist dann nicht mehr ihr Zuhause. Und darum tobt der Teufel dann mit dem letzten und schrecklichsten Weltkrieg, die große Drangsal. Aber dann kommt ein nächster Abgang. Der Herr Jesus wird in Macht und Herrlichkeit kommen. Und Offenbarung 20 zeigt, dann wird der Teufel ergriffen werden von einem Engel, mit einer Kette gebunden und er wird in den Abyssos getan. Das ist der Abgrund. Der Abgrund entspricht dem Totenreich der verlorenen Menschen. Aber für Engel wird das nie genannt Totenreich, weil Engel nicht sterben können, weil sie Geister sind. Er kommt in den Abyssos für 1000 Jahre. Dann wird er nochmals freigelassen, sagt Offenbarung 20. Es wird zum letzten Aufstand kommen. Gog und Magog, Feuer vom Himmel. Und dann wird der Teufel definitiv in den Feuersee geworfen, sagt Offenbarung 20. Also, Fall auf die Erde, und später definitiver Fall auf die Erde, nicht mehr Zugang zum Himmel, dann Fall in den Abyssos und dann Fall definitiv in den Feuersee. Und das erklärt nun, warum der Teufel noch Zugang hat heute. Es ist vorübergehend. Und man muss Folgendes bedenken, wie war das beim Salomo-Tempel? Er wurde in 1. Könige 8 wunderbar als heiliges Haus Gottes eingeweiht von König Salomo. Aber was geschah später in der Zeit der Könige? Es gab so verwegene, gottlose Könige, die sogar Götzenbilder im Tempel aufgestellt haben. Und so kann man für sich lesen, Ezekiel 8, und da sieht man, wie das beschrieben wird, dass verschiedene götzendienerische Rituale sogar im Tempel durchgeführt wurden, aber Gott war immer noch da. Die Shechina, diese Wolke der Herrlichkeit, die dort erwähnt wird, war immer noch da, aber es kam der Moment, wo Gott gehen musste. Und Ezekiel 8 bis 11 zeigt, wie zögerlich die Shechina eben aus dem Allerheiligsten zuerst in den Vorhof geht, in den inneren Vorhof, und dann weiter bis zum Osttor, da wo heute das Goldene Tor ist, und dann hinüber zum Ölberg und dann weg. Also, das Böse war da, im Tempel, und Gott war immer noch da. Man fragt sich, wie ist das möglich? Das ist nur eine Frage der Zeit gewesen. Das war nicht kontinuierlich möglich, aber für eine gewisse Zeit ja. Und dann kam der definitive Bruch. Gott ging weg. Und so ist es auch, das Böse hat noch Zugang in den Himmel, aber es kommt der Moment, wo definitiv dem Bösen gewehrt wird. Und Hebräer 9 sagt, dass der Herr Jesus gestorben ist am Kreuz, um auch durch sein Blut den Himmel zu reinigen. Und so wird dieser Himmel wieder völlig gereinigt werden von dieser zeitlich begrenzten Unreinheit der Gegenwart Satans und seiner Engel. Es scheint geheimnisvoll zu sein, aber es hängt damit zusammen, dass dieser Test bei Hiob nicht nur für damals war, sondern es geht weiter. Auch wir werden so besprochen oben im Himmel. Und wüssten wir besser, was in der vergangenen Zeit über uns besprochen worden ist, dann würden wir unser Leben ganz anders sehen. Und auch die Angriffe und Kämpfe ganz anders sehen.
Aber Hiob wusste es nicht. Und auch ganz am Schluss des Buches, damit beantworte ich eine weitere Frage, wird nie darauf Bezug genommen, dass Hiob erfahren hätte, was eigentlich da im Himmel geschehen ist. Und das deutet an, dass er eben dieses Geheimnis noch nicht gelüftet bekam. Aber mit dem, dass Mose das Buch Hiob in seiner endgültigen Form inspiriert durch den Heiligen Geist verfasst hat, da kommt eben auch Kapitel 1 und 2 mit diesem gelüfteten Geheimnis aus dem Himmel mit dazu. Und nun gehen wir weiter. Gott nennt Hiob bei seinem Namen Hiob. Und wir haben schon letztes Mal gesehen, das heißt Angefeindeter. Er war der von Satan ganz besonders Angefeindete. Und am liebsten hätte der Teufel ihn getötet. Aber das durfte er nicht. Aber er durfte seinen Körper antasten. Und jetzt lesen wir in Hiob 2, Vers 6. Und der Herr sprach zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand. Nur verschone sein Leben. Man beachte, der Teufel hat gesagt in Vers 5, aber strecke einmal deine Hand aus. Die Hand Gottes. Aber Gott sagt nicht, ich schlage ihn mit meiner Hand. Sondern er sagt, als Kontrast dazu, siehe, er ist in deiner Hand. Die Hand des Drachen im Kontrast zur Hand Gottes, zur wunderbaren Hand Gottes. Und so war das auch schon in Kapitel 1. Und wir sehen die Hand Satans in Vers 7. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren, von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, und er saß mitten in der Asche. Der Teufel hat ihn krank gemacht. Und da wird deutlich, also Satan hat die Möglichkeit, wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, einen Blitz zu benutzen, um Menschen zu töten, einen Wind zu benutzen, um ein Haus zu zerstören und Menschen zu töten. Und er hatte auch die Möglichkeit, krank zu machen. Das ist ein Beispiel von biologischer Kampfführung. Und was hat der Teufel hier benutzen können, um diese Krankheit auszulösen? Die Frage ist, was war die Krankheit von Hiob? Vor Jahren habe ich einmal mit einem Freund darüber gesprochen, er ist Medizinprofessor an einer Uni in Deutschland und hat mir gesagt, nach meiner Diagnose hatte Hiob Pest. Pest. Könnte es nicht sein, dass er Lepra hatte? Aussatz? Böse Geschwüre? Von einer Fußsohle bis zum Scheitel? Aber schauen wir Vers 8 an. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben. Diese Beulen schmerzten und juckten. Und da war es für ihn eine Erleichterung, mit einer Scherbe diese Beulen zu öffnen. Aber das ist ja gerade das Problem bei Lepra. Leprakranke, die verlieren das Gefühl und die haben dann eben kein Schmerzempfinden mehr und darum geschieht es oft Leprakranken, wenn sie kochen, dass sie ihre Hände ganz schlimm verbrennen. Oder wenn sie mit ihren befallenen Füßen irgendwo einhängen und es reißt ihnen etwas ab und sie merken das gar nicht und werden dadurch verstümmelt. Also das passt gar nicht zu Lepra. Aber wieso kann man sagen Pest? Nun, im ganzen Buch muss man all die Beschreibungen seiner Krankheit zusammensuchen. Zum Beispiel 30, Vers 30. Da heißt es, Hiob spricht, meine Haut ist schwarz geworden. und löst sich von mir ab. Und mein Gebein ist brennend vor Glut. Also er spricht von hohem Fieber, sehr hohem Fieber, auch ein Merkmal von Pest. Und meine Haut ist schwarz. Und das ist ja das Schreckliche bei der Pest, wenn sie fortschreitet, dass die Haut schwarz wird. Blau, schwarz. Und darum spricht man vom schwarzen Tod. Ich meine, man denkt an die zweite Pestpandemie in der Menschheitsgeschichte. Das waren diese Jahre 1348 bis 1352. In Europa hat sich die Pest ausgebreitet. Natürlich nicht sofort in einem Jahr, weil man ja noch nicht so viel reiste und keine Flugzeuge hatte wie heute. Aber die Krankheit wurde von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt weitergereicht und schließlich ganz Europa erreicht. Ein Drittel der Bevölkerung Europas ist gestorben. Und das war die Zeit des schwarzen Todes. Und wenn ich sage, die zweite Pestpandemie, es gab eine erste Pestpandemie in der Geschichte, das war in der Zeit von 540 bis 750 nach Christus. Also im frühen Mittelalter. Die kam von Ägypten her und hat etwa 100 Millionen Todesopfer gefordert. Etwa die Hälfte von Europa ist damals ausgestorben. Unglaublich. Und es gibt auch noch eine dritte Pestpandemie, das war 1898 bis 1945. Die hat ganz besonders und schrecklich Indien betroffen, mit etwa 12,5 Millionen Toten. Das waren so die drei ganz großen Pandemien. Aber zwischendurch gab es natürlich auch wieder Ausbrüche in begrenzterem Rahmen, zum Beispiel 1685, London. Ein Sechstel der Leute von London sind damals dieser Pest zum Opfer gefallen. Und 1720 gibt ein berühmtes Gemälde von dieser schrecklichen Zeit. 1720 Marseille, 40.000 Tote. In Massen sind da die Pestkranken herumgelegen. Und das Schlimme ist, die Geschwüre enthalten Eiter und Flüssigkeit und die ist hochinfektiös. Also in dem Hiob da geschabt hat mit der Scherbe, das hat diesen Saft freigelegt, der hochinfektiös ist. Nur, ein Chirurge in früheren Zeiten, der hätte gesagt, ja, das ist gut. Wenn wir nämlich diese Beulen wegoperieren können, dann haben wir die Gefahr verhindert, dass diese infektiöse Flüssigkeit nicht etwa in die Lunge gerät. Und da gibt es nebst der Beulenpest eine Lungenpest und nicht in die Blutbahnen kommt. Dann gibt es noch eine ganz schreckliche Blutvergiftung. Und nun, wenn wir eben eine Diagnose geben müssen, dann können wir ganz klar sagen, es war der schwarze Tod. Es war Pest. Nur durfte Hiob daran nicht sterben. Und dieser Juckreiz und diese Beulen, dieses hohe Fieber, die schwarze Haut weist darauf hin, dann aber auch der Schüttelfrost, der in Kapitel 21, Vers 6 beschrieben wird. Der schlechte Atem in Kapitel 19, Vers 17 sagt Hiob, meine Frau erträgt mich nicht mehr, weil ich so übel, einen üblen Geruch habe aus meinem Mund. Und er hatte auch Durchfall in Kapitel 30, Vers 27. Da sehen wir, wie in diesem Buch der Durchfall beschrieben wird. Alles natürlich in poetischer Sprache, denn das Buch Hiob ist ein Juwel an Poesie. 30, Vers 27, meine Eingeweide wallen und ruhen nicht. Tage des Elends sind mir entgegengetreten, wenn die Eingeweide wallen und keine Ruhe mehr geben. Alle diese Details weisen darauf hin. Und grundsätzlich muss man auch nicht denken, dass man eben nur an eine oder zwei oder drei Krankheiten denken muss, wie eben hier Beulenpest, Lungenpest und je nachdem auch die Blutvergiftung, sondern dass es eine Kombination war mit noch mehr Krankheiten. Aber es erklärt sich eigentlich alles schon mit der Pest. Und bei der Pest müssen wir Folgendes bedenken. Sie wird nicht durch ein Virus ausgelöst, sondern durch ein Bakterium. Und zwar hat ein Monsieur Yersin hat im 19. Jahrhundert als erster diesen schrecklichen Erreger identifizieren können. Und darum nennt man dieses Bakterium Yersinia pestis. Und dieses Bakterium befällt den Rattenfloh. Der Rattenfloh bringt das in Umlauf und der Rattenfloh wiederum befällt natürlich die Ratten. Und darum kann es eben gefährlich sein im Kontakt mit Ratten, weil dann eben der Rattenfloh in Kontakt mit Menschen kommt, einen Menschen beißt und so den Menschen infizieren kann. Und diese Krankheit ist so infektiös, da ist Corona nichts dagegen. 500 bis 1000 Bakterien reichen für eine Ansteckung. Und das ist natürlich im Bereich der Mikrobiologie nichts. Also mit so wenig kann eine Ansteckung ausgelöst werden. Und der Teufel hat also dieses Mittel benutzt, um Hiob furchtbar zu plagen. Übrigens, diese Krankheit ist dann verbunden mit, wie ich gesagt habe, Fieber, aber auch Kopfschmerzen, Müdigkeit, eventuell Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und die Lymphknoten schwellen an und es entsteht dann auch Schwindel und es kommt sogar zu, je nachdem, zu Herzrhythmusstörung und Bewusstseinstrübung. Und das sehen wir dann auch später in den Reden von Hiob, wie Hiob klagt über schreckliche Albträume, die so furchtbar waren. Also auch sein ganzes Denken war betroffen. Und das muss man mit berücksichtigen, wenn man dann die Reden von Hiob im Detail anschaut. Eine so schreckliche Krankheit. Und es ist so, dass das Robert-Koch-Institut in Deutschland hat auf dem Internet eine PDF-Seite zum Thema Pest und erklärt dort, dass diese Krankheit sich eignen würde als biologische Waffe. Und der Teufel hat sie benutzt gegen Hiob. Und dann lesen wir in Vers 9, da sprach seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich von Gott los, und stirb. Schrecklich. Jetzt haben wir schon 5 Prüfungen gehabt. 4 in Kapitel 1, 2 Kriege, 2 Naturkatastrophen. Jetzt 5. Biologischer Kampfstoff. Hiob wird krank. Und die 6. Prüfung ist, dass dieser Mensch auf Erden, der Hiob eigentlich eine Unterstützung hätte sein sollen wie ein Rückgrat im Licht von 1. Mose 2, Vers 18. Sie fährt ihm in den Rücken. 1. Mose 2, Vers 18. Da sagt Gott im Blick auf Adam, als er noch allein war, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Die ihm entspricht, das bedeutet, sie soll ihm ein Gegenüber sein. Dass wirklich Gemeinschaft da ist auf Augenhöhe. Aber eine Hilfe bedeutet, dass sie ihn ergänzt, dort, wo er nicht kann. Und jetzt wäre es so wichtig gewesen, dass sie ihm Mut macht. Und sie sagt, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich von Gott los. Das heißt, segne Gott und stirb. Sag ihm Lebewohl. Und fällt uns was auf? Sie übernimmt ja genau die Formulierung von Satan. Er hat ja gesagt, dass Hiob garantiert Gott sich von Gott offen lossagen würde. Und jetzt sagt sie, sag dich los von Gott. Die gleiche Ausdrucksweise mit dem Wort segnen. Woher hat sie das? Nun, ich habe gesagt, Satan kennt die Menschen nicht durch und durch. Aber er kennt sie sehr gut. Und bei den Ungläubigen, je nachdem wie ein Mensch sich öffnet, kann er sogar bei Besessenheit in einen Menschen hereinkommen und kennt das Innenleben. Aber nicht bei den Erlösten, die ihr Herz ihm gegenüber verschlossen haben. Nun, in Apostelgeschichte 5 sagt Petrus zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? In Epheser 4 werden die Gläubigen gewarnt, gebet keinen Raum dem Teufel. Aber der Teufel weiß nicht von außen, was unsere Gedanken sind. Und auch die Engel wissen es nicht. Darum sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 11, wenn eine Frau betet oder weissagt, dann soll sie ihr Haupt bedecken um der Engel willen. Das heißt, die Engel wissen nicht, was ist im Herzen einer Frau. Ist sie wirklich so, dass sie die Stellung des Mannes anerkennt? Auch da, wo sie außerhalb der Gemeinde betet oder ein Wort der Ermunterung als Weissagen weitergibt, das wissen sie nicht. Und darum sind sie angewiesen auf ein äußeres Zeichen. Aber eben, der Satan versucht, Einfluss zu gewinnen auf unsere Gedankenwelt. Und in Epheser 6 heißt es, dass wir als Gläubige die ganze Waffenrüstung Gottes tragen sollen. Und gerade mit dem Schild des Glaubensgutes, da sollen wir die feurigen Pfeile des Bösen abwehren. Die feurigen Pfeile, das sind Gedanken, die er versucht einzugeben, die dann einen Brand auslösen. Und das ist gelungen. Er hat die Frau getroffen. Und die Frau gibt den Brand weiter. Und merken wir noch etwas. Sie sagt, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Warum sagt sie an deiner Vollkommenheit? Nun, das drückt eben aus, dass sie gemerkt hat, dass diese Hingabe an Gott für Hiob etwas ganz Wichtiges war. Einen ganz hohen Stellenwert hatte. Und das war ein persönlicher Angriff. Hältst noch fest an deiner Vollkommenheit. Sage dich los. Und das Wunderbare ist, auf diese sechste Prüfung, Hiob besteht sie, und zwar sagt er, du redest, wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Merken wir, wie er mit seiner Frau umgeht. Er sagt, nicht du redest wie eine Törin. Übrigens, das ist das Wort Nevala. Das ist die weibliche Form von Nawal. Ich war dieser dumme Mann, dieser gottlose Mann von Abigail, zur Zeit von David. Der hieß Nabal, das heißt der Tor. Und das ist das gleiche Wort wie im Psalm 14, Vers 1. Der Tor, der Nabal, sagt in seinem Herzen, es ist kein Gott. Also der Nabal, das ist der gottlose Mensch, der sich einfach über Gottes Wort hinwegsetzt. Und Hiob sagt nicht, du bist ein Tor, eine Törin. Sondern er sagt, du redest wie diese Frauen, die gottlos sind. Und er erklärt ihr nochmals, Gott ist Gott. Und wir hatten ja kein Anrecht, dass wir so gesegnet sein mussten. Wir konnten uns nicht berufen, auf ein Recht gesegnet zu sein. Und trotzdem haben wir das angenommen von Gott. Und wie sollen wir uns dann beklagen, wenn Gott uns das jetzt wegnimmt? Also gewaltig, auch das wieder zur Ehre Gottes, ein Triumph. Aber es kommen Wolken rein. Der nächste Satz am Schluss von Vers 10. Bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Merken wir, das ist nicht mehr das Gleiche wie Kapitel 1, 22. Bei all diesem sündigte Hiob nicht. Er hat nicht gesündigt. Und jetzt hat er nicht gesündigt mit seinen Lippen. Aber das Wort Gottes macht klar, obwohl er das so schön erklären konnte, in seinem Herzen war ein Sturm entstanden. Und dann kommen seine drei Freunde. Vers 11. Und die drei Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war, und sie kamen jeder aus seinem Ort. Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter. Und sie verabredeten sich miteinander zu kommen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und sie erhoben ihre Augen von fern und erkannten ihn nicht. So entstellt war er. Und erkannten ihn nicht. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Und sie zerrissen jeder sein Gewand und streuten Staub auf ihre Häupter, himmelwärts. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Seine Frau war ihm keine Hilfe. Und dann kamen seine Freunde. Er hatte noch Freunde. Und die hörten von diesem Unglück und die waren zutiefst betroffen über dieses Elend. Und wir werden das nächstes Mal noch genauer anschauen, was da über die Freunde im Detail gesagt wird. Aber abschließend möchte ich noch Folgendes erwähnen. Es heißt hier in Vers 11, sie kamen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Das sind zwei Tätigkeiten. Für Beileid bezeugen steht auf Hebräisch Lanud. Und dieses Wort heißt unter anderem den Kopf schütteln. Also, sie kamen, um einfach den Kopf zu schütteln. Ihnen zu sagen, Hiob, wir verstehen auch nicht, wie das möglich sein kann. Du warst so ein treuer Mann und Gott hat dich so gesegnet und jetzt alles hast du verloren. Wir verstehen das auch nicht. Und das kann schon ein Trost sein. Wir müssen, wenn wir Elende trösten sollen, nicht unbedingt wissen, warum das Elend ist, was denn genau der Sinn davon ist. Natürlich wissen wir, es hat einen Sinn. Aber ob wir das wissen, das ist eine andere Frage. Wir können einfach kommen und sagen, wir wissen es auch nicht. Aber wir fühlen mit. Und darum wollten sie ihn trösten. Und sie waren einfach da, die hatten noch Zeit. 7 Tage sitzen die da und nicht so. Sondern die waren da, zutiefst betroffen. Sie sahen, dass der Schmerz von Hiob, der da auf dem Aschehaufen saß, groß war. So ermutigend. Aber das war die schwerste Prüfung. Das war die Prüfung Nummer 7. Und zwar sehen wir das aus dem Grund. Nächstes Mal kommen wir auch zu Kapitel 3, wenn Gott es schenkt. Und zwar sehen wir dort, dass Hiob nach diesen 7 Tagen seinen Mund auftut und er verflucht seinen Geburtstag und sagt, wäre ich doch nie gestorben, wäre doch nie geboren, wäre ich doch gleich gestorben oder wäre ich doch nie empfangen worden. Wie ist das möglich? Jetzt dieser Vulkan. Prüfung Nummer 7. Er merkte in diesen 7 Tagen, die schwiegen, aber wir wissen ja, dass wir nicht nur mit Worten uns mitteilen und kommunizieren. Man teilt auch vieles mit, nur schon, wie man auf dem Sitz sich bewegt und was da so abgeht. Und er spürte, im Herzen meiner Freunde ist etwas geschehen. Und das wird dann klar in den weiteren Diskussionen. Die Freunde kamen nämlich zum Schluss, Hiob muss ein Heuchler gewesen sein. Sein Glaubensleben war nicht echt. Die gleiche Diagnose von Satan. Und sie dachten, wir können Hiob beurteilen, gerecht. Sie waren überzeugt. Es kam zu Diskussionen und Hiob sagt, nein, das stimmt nicht. Ich kenne mich. Nein, es stimmt. Wir wissen das. Bis Hiob ganz zertreten ist durch all die folgenden Diskussionen. Diese Männer haben sein Glaubensleben, seine Person in Frage gestellt. Und diese Prüfung hat Hiob nicht bestanden. Denn er beginnt dann in Kapitel 3 zu sagen, dass seine Geburt eigentlich ein Fehler war in der Schöpfung. Und da kommt das, was im Herzen war, was er noch nicht geäußert hat, in Vers 10, kam dann heraus. Ist es nicht erstaunlich? Man kann den ganzen Reichtum, Millionen hatte dieser Hiob, wenn wir das umrechnen, in unsere Währung, Millionen hatte er von Gott bekommen. Und er hatte eine Farm, eine riesen Farm, die funktionierte mit all den Angestellten. Und er hatte eine Familie mit 10 Kindern, eine Freude. Und das hat er alles verloren, durch einen Schlag nach dem anderen. Und dann sogar seine Gesundheit. Aber er blieb dem Herrn treu. Und dann die Frau, er blieb dem Herrn treu. Und dann die Freunde. Hiob, mit dir stimmt was nicht. Und er zerbricht daran. Und das zeigt, wie schwerwiegend es ist, wenn man das Glaubensleben eines Mannes oder einer Frau in Frage stellt und das zu Unrecht. Das kann zu einem totalen Zusammenbruch führen. Das ist die schwerste Prüfung. Aber, und das ist jetzt der Schluss, später sagt Elihu eine Prophetie. In Kapitel 5, Vers 19 sagt er zu Hiob, nachdem er in Vers 17 schon gesagt hat, siehe, glückselig der Mensch, den Gott züchtigt. So verwirf denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Da sagt in Vers 19, in 6 Bedrängnissen wird er dich retten und in 7 wird dich kein Unglück antasten. Ein Zahlenspruch, der den Höhepunkt setzt auf die Zahl 7. Und das sind 7 Prüfungen Gottes. Durch die musste Hiob hindurchgehen. Und wir haben gesehen, Nummer 1 bis 4, zur Ehre Gottes. 5 und 6, zum Teil zur Ehre Gottes. Und dann 7, da wurde Gott verunehrt. Und warum ist das geschehen? Und Elihu sagt, glückselig der Mann, der Mensch, den Gott züchtigt, erzieht. Und das war eine Erziehung Hiobs. Und zwar sehen wir, Hiob, nach diesen Prüfungen, kommt geistlich dem Herrn noch näher, als er es vorher war. Das war Erziehung Gottes aus der Liebe des Vaterherzens.